Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen nach dem grossen Schneefall Sendung 899 von Teleblocker. Da sind wir wieder mit den aktuellen Themen der Woche. Ein Thema ist natürlich das Omi-Thema. Da ist der Trump, oder?
Ja, das ist klar, der wird noch lange ein kleines Thema sein. Also man hat sich jetzt, glaube ich, abgefunden
mit, eben, die Empörung ist nicht mehr so
gewählt ist.
Genau wie vor acht Jahren, oder?
Und weil er so gut gewählt ist, also nicht nur knapp wie da im 16., wo man gesagt hat, ja, er hat nicht das Volksmehr im Gesamt, hat er nicht, er hat nur von den Wahlmännern die Mehrheit und so. Das ist alles weggerettet, 5 Millionen mehr von den Leuten in Amerika, die ihn gewählt haben. Und weil alle zusammen natürlich gesagt haben, es ist ja ganz knapp, wahrscheinlich wird der Vizepräsident in die Frühere, Frau Harris, gewählt. Und jetzt sind die alle miteinander so auf der Latz gegangen. Also man fragt sich schon, warum man so eine Büro braucht, wo so eine Wahlprognosen steuert.
Eben, die meisten Prognosen sind falsch. Liegt das jetzt an dem Büro oder erzählen die Leute Warten?
Also die meisten, ich kenne keinen, der nicht falsch gelegen ist. Also ich habe auch in der Zeitung gelesen, die Meinungsumfragen von diesen Büro und alle gesagt, ein bisschen mehr der Trump oder ein bisschen mehr der Pfarrer und so. Aber wir ganz knapp und so weiter. Und alle von denen natürlich gehofft, es wird Frau Harris gewählt. Hat man sich jetzt abgefunden, Demokraten sind wie nicht mehr da.
Haben die sich gar nicht mehr gewissert, oder? Also die wir stehen K.O. eigentlich, oder?
Mal 24 Stunden gebraucht, um zu sagen, sie hat verloren, oder? Und er hat gesagt, ja, sie hätten so lange gebraucht, weil da haben etwa 20 oder 30 Leute an dieser Rede gearbeitet. Also wenn du in eine Wahl musst, machst du ja zwei Stellungnahme. Eine, wenn es positiv ist und eine, wenn es negativ ist. Die muss man ja nicht zum Sack ausnehmen. Für eine Partei, die geführt wird. Und dann so lange brauchen, um zu sagen, ich habe verloren, das ist auch ein schlechtes Zeichen.
Gut, das würde man fairerweise sagen, der Trump hat 2020 bis heute noch nicht zugegeben, dass er verloren hat, oder?
Nein, der hat nicht zugegeben. Der ist heute noch der Überzeugung, dass er gewonnen hat. Das ist etwas anderes.
Glauben Sie wirklich?
Der ist der Überzeugung, ja. Also
im Innersten
der sagt, die haben beschissen. Und das ist ja auch ein bisschen komisch in dem grossen Land wie Amerika, dass das Stimmenzählverfahren und Abstimmungsverfahren so unklar ist, mit so vielen Möglichkeiten, dass man könnte beschissen, oder? Jetzt, ob das, weiß ja niemand, ob er recht hat oder nicht. Natürlich sagen die Offiziellen, ist alles mit rechten Dingen her und zu gegangen. Gehören wir ja in Bern auch, oder? Wenn sie einen Blödsinn gemacht haben, es ist mit rechten Dingen zugegangen.
Weißt du, in der Schweiz hat es auch so Fälle schon gegeben, oder?
Also, ich habe ein Vertrauen in schweizerische Abstimmungsverfahren, aber auch nicht mehr ganz. Weil das schriftliche Verfahren ist auch ein Verfahren, wo man gut kann fälschen kann. Und jetzt kommt die Elektronik. Elektronische Verfahren.
Ja, das Digitale, ja.
Ja. Als ich im Bundesrat war, haben sie das zugestiert. Ich habe immer gesagt, die Sicherheit muss doch gegeben sein. Da muss ich sagen, das ist das Verdienst vom Nationalrat Grütter, der ja auf dem Gebiet natürlich ein Koryphäe ist. Hat er gesagt, macht eine Abstimmung und ich fälsche euch die dann, ohne dass ihr es merkt. Und das hat er auch gemerkt. Man hat es dann
gemacht, oder?
Gemacht. Ja. Also, man hat es versuchsweise gemacht, ohne dass es Gültigkeit hat.
Also innerhalb der Partei, oder wie denn?
Nein, der Bund hat es gemacht.
Ja, ja.
Bundeskanzlei. Da musst du schon 100.000 Leute, oder? Und dann musst du machen und dann hat es also bewiesen. Also man muss aufpassen, die Methoden sind auch da. Und mit dem Schriftlichen hat man eben auch wieder Möglichkeiten aufzutun. Ich bringe immer das Beispiel, bei uns kommt das Kuvert, wird zugeschickt, dann machst du es auf. Dort drinnen hat es ein Kuvert, wo man die Stimmzettel tut, den Stimmrechtsausweis. Und dann tust du es zukleben und der kommt, du hast es auf die Post. Die Adresse steht dann auf dem Grind. Es gibt so viele einfache Leute, die sich nicht getrauen, zu stimmen, weil sie sagen, und sie muss auf dem Grind stehen. Und dann wird in vielen Gemeindeverwaltungen das Kuvert, das zugeschickt wird, aufgemacht. Nicht Stimmkuvert, wo drin sind mit den Stimmzetteln. Die werden rausgenommen und auf eine Biege tun, wo dann gezählt wird. Aber wenn der auftut, weiss der, von wem das
kommt. Ja, muss er unterschreiben, oder? Ja, ja.
Er merkt, dass das kommt von dem. Jetzt nehmen wir mal an, also Herliberg ist jetzt nicht so, aber es ist so ein roter Gemeindeschreiber dort, der tut das Kuvert auf, nimmt das raus in die Peak und sagt, aha, das kommt vom Blocher. Der weiss auch, wie ich wimme. Der weiss, wie ich wähle. Dann verschwindet das Kuvert, das merkt niemand.
Dann wird nicht kontrolliert.
Nein, das kann man auch nicht mehr kontrollieren. Ich sage nicht, es wird gemacht. Ich habe nur gesagt, man sollte bei
den Verfahren schauen, ist da, ja,
dass es nicht gemacht werden kann. Und dann kommen noch alle da, die Kuvert aus dem Ausland da, oder? Und so weiter. Also, ich habe keine Indizien, dass es wirklich gemacht wird. Aber ich habe... Ich schaue immer, gibt es eine einfache Möglichkeit und gibt es Leute, die interessiert sind, dass man beschließt. Also der Gemeindeschreiber, den ich jetzt hier nennen muss, nicht gibt. Also ich kenne ihn aber nicht. Der hat natürlich das Interesse, nehmen wir bei der Gemeindeabstimmung, wo ein Budget gemacht wird. Dass ein hohes Budget ist, der ist ja mit seinem Lohn auch abhängig von dem und so weiter, oder? Es geht dann schnell, oder? Mhm. Also man sollte dem eine Bedeutung beimessen. Und ich merke, wie sie früher noch viel sorgfältiger gewesen sind, noch zu meiner Jugend, hat man erst einen Stimmenzähler an der Gemeindeversammlung gewählt. Und die müssen einen Eid ablegen, dass ja nicht Fehler Schiesse, gemacht wird. Ja, ja. Dann hätte man ja nur können in die Wahlurne den Zettel tun. Es hat nie dürfen eine Wahlurne allein herumgetragen werden. Die hat zwei Hebel auf der Seite, die haben die genommen, die leere, sind mit denen im Stimmlokal, wo man stimmen konnte, und haben immer müssen zwei dort beisitzen, die es kontrolliert haben. Und am Schluss haben sie es wieder genommen, sind sie zweite durchs Dorf gelaufen. Ich war mich noch gut erinnern, wie die hierher kommen, ins Wahllokal, wo man dann ausgezählt hat. Und dann hat man natürlich viele kleinere, ja, viele kleinere Fehlermöglichkeit, oder?
Ja. Also noch interessant jetzt beim Trump, wenn wir das Thema noch ganz kurz haben. Wir werden ja das noch 100-mal beleuchten. Die Regierung, die er jetzt zusammenstellt, das sind ja eigentlich nicht gestandene Politiker. Also der Musk, der reichste Mann von der Welt, der den Tesla groß gemacht hat, ist jetzt dort. Ja.
Also,
der Kennedy.
Ja, ich verfolge es ein bisschen von außen. Ich kenne die meisten ja nicht. Aber also der Musk nimmt er nicht in die Regierung.
Das ist mehr ein Berater, oder?
Ja, er macht eine Gruppe raus dran, und außerhalb von der Regierung und sagt, jetzt könnt ihr schauen, mehr Effizienz der Staatstätigkeit. Also im Grunde genommen, hört auf mit dieser Bürokratie. Das ist alles Leerlauf, der nützt, der nur Betrieb ist und kostet und kostet. Und du bist ein Unternehmer, Musk. Zweitens, du hast Mut. Ich bin überzeugt, also das hat er nicht gesagt, aber ich sage, ich bin überzeugt, warum nimmt er denn die Regierung? Weil er natürlich sagt, einer, der in der Regierung etwas macht, muss die Verwaltung hinter sich haben. Zum Schauen, ob man in der Verwaltung kann Kosten abtun kann, wo ja die Beamten trifft, wo ja sicher mit weniger Leuten auskommt, will ich ja nicht in der gleichen Verwaltung haben, die sagt, das geht ja nicht. Sondern ich will die außerhalb. Das ist also geschickt. Und es sind ja zwei, es ist nochmal einer, wo und ich habe, sind ja noch nicht mal im Amt.
Eben, die sind noch nicht im Amt.
Ja, die hat aber schon bekannt gegeben. Also, jetzt hat er gesagt, erstens, also es wird einen massiven Abbau geben von den Staatsangestellten. Ganz massiv. Der sagt das gerade.
Das ist eigentlich ein mutiger Entscheid.
Ja, ja. Und zweitens, jeder, der beim Staat schafft, schafft 5 Tage, und zwar an Ort und Stelle.
Also nicht mehr Homeoffice und nicht?
Kein Homeoffice für Staatsangestellte. Gibt auch nicht derjenigen, die morgen noch arbeiten, und gibt es auch nicht. Also der nimmt jetzt die Wirksamkeit der Angestellten nimmt dran, also sehr, sehr, sehr mutig, oder? Und nimmt mich Wunder, ob das durchbringt. Ich meine, ich kenne ja das, ich habe ja das gemacht im Bund.
Eben, das war ja die erste Aktion, was Sie gewählt worden sind.
Mehr oder weniger allein, aber ich habe 32% von den Kosten abgebaut in diesen 4 Jahren. Und habe nur 32, weil ich ein kleines Ziel gegeben habe. Ich habe das Ziel gegeben, 30 statt 50. Ich wollte noch Leistungen, die die Leute bringen, die nicht nötig sind, abbauen. Wir haben nachher, nach diesen 4 Jahren, noch das Gleiche gemacht wie am Anfang. Einfach mit 30% weniger Kosten. Und die Leistungen, wo ich sage, da hat es einen Haufen Leistungen, die man nicht braucht, die hat es gar nicht getroffen, weil es ist ja nicht nötig war, dass man die wegtut. Ich bin überzeugt, man sollte mit 50 durchgehen. Und ich mich wundern, wie die in Amerika das machen. Und Leute, die sind in der Zürich-Zeitung, oder? Wenn man die Sachen dann sofort, ist ja eine bürgerliche Zeitung, also wenn die Sozialdemokraten sagen menschenunwürdig, dann liegt das in der Schallplatte. Sondern die Zürich-Zeitung sagt, ja, aber dass er mit dem das Verschuldungsproblem von Amerika löse, das glaube ich jetzt auch nicht. Ich meine, also das ist jetzt das Allerbeste, oder? Es wird sicher beitragen, dass es weniger Schulden braucht.
Ja, weniger Kosten natürlich.
Weniger Kosten braucht, oder? Und das ist ja nicht das Einzige, was sie machen. Das haben sie jetzt aber im Moment schon bekannt gegeben. Und der fängt erst am 20. Januar an.
Ist noch interessant, der Biden hat ja jetzt beschlossen, dass man der Ukraine die Raketen liefert, die weitergeht, also ja, wo man in Russland hier kann. Was hat das für einen Sinn? Ist ja nicht irgendwie auch eine Torpedierung von der neuen Regierung, oder?
Ja, das ist... Und ist eine ganz gefährliche Sache. Was heisst das?
Ist ja symbolisch, oder? Ja,
wie symbolisch. Ich hoffe, es bleibt noch mit dem Symbol. Nicht nur die Besetzung und die Waffen, die Raketen, die man dann geliefert hat, gesagt, die dürfen dann nur in der Ukraine brauchen. Nicht auf Russland. Sonst gibt es einen Krieg mit Waffen von Amerika gegen Russland. Und was macht denn der Russ? Der sagt, und jetzt nehme ich meine Raketen auf. Aber ich schicke die nicht in die Ukraine, sondern in die NATO-Staaten. Denn hinter dem Ganzen steht ja die NATO. Natürlich ist NATO praktisch militärisch nur Amerika, aber ist ja gleich. Dann jagt er die erst. Ja, geht auf Polen zum Beispiel. Und dann kommt der Weltkrieg. Dann heisst es, jetzt sind die Russen gegen die NATO. Wer sind die NATO-Staaten? Neben Polen liegt dann Deutschland. Und dann sind wir schon in Deutschland. Und so weiter. Und dann sagt man, wenn die NATO geht, dann müssen wir auch noch mehr auf Moskau und auf Petersburg und weiss
ich was. Aber weißt du das Motiv? Ich meine, die werden
ja
die Überlegungen auch gemacht haben.
Ja, das nehme ich mich auch an. Bis jetzt hat er ja keine Stellung genommen, der Biden. Er hat nicht bestätigt, dass es so ist.
Ja, da weiss niemand, ob es wirklich so ist.
Ja, niemand. Die es gesagt haben, die wissen es angeblich. Aber er sagt, darum haben sie einen Wert aufgelegt. Das Ding hat ja den einen losgelassen, oder der Zelensky, oder? Aber grenznah auf Munitionsdepot. Mhm. Oder? Man sieht, ja, es ist also nicht recht.
Man wohnt aber wohl gleich nicht so recht. Oder? Ja, ja, ja.
Ja. Weil das ist das Gleichgewicht des Schreckens. So ist der Kalte Krieg gewonnen worden. Jede Partei hat gesagt, ich habe so furchtbare Waffen, wenn ich die in Betrieb setze, dann macht es die Welt kaputt. Und der andere hat es gleich gesagt, darum hat jeder gesagt, die brauchen wir nicht. Und dank dem hat es keinen heissen Krieg gegeben, schon ein kalter Krieg gewesen. Aber da ist jetzt gerade der Krieg im Gang. Aber jetzt, was ist, wenn es so ist, dass Amerika denen die Erlaubnis gegeben hat, dann müssen wir fragen, warum. Ich kann mir wieder nur sagen, was könnte sein. Der Biden ist jetzt noch Präsident bis zum 20. Januar. Er weiß, dass der Trump den Krieg beenden will. Weil erstens sagt er, die Ukraine könnte nicht gewinnen. Die Russen sind im Vormarsch, das ist ja das gefährlich, oder? Das ist schwierig zu beenden, wenn der im Vormarsch ist. Wieso soll der den Krieg beenden? Der sagt, ich höre dann schon auf, wenn ich alles sage. Das ist gefährlich, oder? Und jetzt macht er eine Eskalation. Das könnte sein, dass nachher für den Trump schwieriger wird, eine Verhandlungslösung anzubringen. Ich muss sagen, der Waffenstillstand, das ist immer das Erste, oder? Den müsst ihr ja anbringen. Und wenn er jetzt den Krieg eskaliert, wird es immer schwieriger für den anderen. Das wäre also eine böse Überlegung, zum anderen einbrennen, so eine gefährliche Sache machen. Die andere kann sein, dass er wirklich auch überzeugt ist, die Russen haben jetzt so einen Vormarsch. Wir wissen ja nicht recht, was da geht.
Ja, ja.
Man hat nur das Gefühl, die haben einen Vormarsch.
Dass man die muss stoppen,
und die
oder?
Muss man jetzt stoppen. Und wenn, der kann er nur noch stoppen, wenn er Raketen hat. Und der muss jetzt halt das nach Russland hier bringen, oder?
Ja.
Dann stoppt
er. Aber dann könnte ja auch sein, dass er mit dem Trump, haben wir auch lesen, sogar abgesprochen hat.
Ja, gut,
aber da wissen wir alle.
Könnte ja alles sein. Darum, ich tue da nicht sagen, wo der Grund liegt. Ich sage nur, wo es könnte sein. Aber eine gefährliche Situation ist es ein Weg. Eine andere Gefahr kommt von Deutschland. Deutschland hat ganz starke, die sogenannte Taurus-Rakete. Die sind ganz stark, haben eine grosse Zerstörungskraft. Und die können die von der Ukraine aus bis auf Moskau schicken. Also enorme Distanzen. Und bis jetzt hat sich die Regierung Scholz geweigert, dass man daraus angeht.
Ja, er hat ja einen enormen Druck. Alle wollen das, oder? Er hat immer Nein gesagt. Ja.
Er hat gesagt Nein. Und er ist sich wahrscheinlich diesen Gefahren bewusst. Also wenn's, und der Merz ist der Meinung, man sollte es liefern.
Der von der CDU,
und man sollte es aber auch einsetzen. Habe ich gelesen.
Ja.
Man muss immer aufpassen in diesen Sachen. Es stimmt zwar, was geschrieben wird, aber das habe ich gelesen. Darum, das wäre also gefährlich, oder?
Aber wäre dann gleich noch eine interessante Konstellation. Wir haben den Trump, den haben wir jetzt einfach gehört, und den Krieg beenden. Und der nächste Bündnispartner, Deutschland, unter Umständen mit einer neuen Regierung, mit dem Merz, wo der auch wieder offensiv verstärken, oder?
Ja, ja. Ja, ich meine, im Grunde genommen ist natürlich, es hat eben von Anfang an gescherbelt, wo die Russen gekommen sind. Haben ja alle gesagt, das geht nicht. Auch Amerika. Aber im zweiten Satz, im gleichen Ankündigung, sagt der Biden, aber wir gehen mit den Truppen nicht an. Das heisst, wir schauen das.
Ein Stellvertreterkrieg, ja.
Ja, ein Stellvertreterkrieg. Und jetzt geben wir denen Waffen, noch mehr Waffen. Und wenn es dann nicht mehr weitergeht, geben wir Raketen und dann hört es nicht mehr auf. Und ich weiss nicht, jetzt der Trump bringt das vielleicht fertig. Aber wenn er das macht, wahrscheinlich muss er das Gebiet, das die Russen erobern, dann lassen. Mhm. Also ohne das machen die. Und die begnügen sich auch nicht mit dem. Weil er sagt natürlich, los, du musst gar nichts wollen. Ich hole mir meine Sachen und fertig. Und ich opfer noch Soldaten. Am einen drei, ich opfer hier einen Haufen Soldaten, um am Schluss alles wieder rückgängig zu machen.
Ja, klar, die haben natürlich jetzt den Lauf. Jetzt geht es in 3 Jahren relativ lang, da haben wir nicht gerechnet, oder?
Ja, ja, nein. Das ist ja immer bei einem Krieg so. Man meint immer, es geht im Monat, oder?
Und dann ist vorbei. Ah, ja. Ganz kurz noch ein Satz, wenn wir noch ein bisschen Innenpolitik machen, aber wirklich ganz kurz. Die Immunitätsgeschichte, wie haben Sie das erlebt? Klarner ist ein Thema. Dann
ja, das ist Gott, wie die ganze Sache. Das ist auch von Lotterie. Früher hat man eine absolute Immunität gehabt. Das heisst, man muss schauen, dass Parlamentarier nicht bei ihren Amtshandlungen, wenn sie etwas machen, immer belangt werden wegen Strafprozessen. Oder man kann einen immer plagen. Ich habe das erlebt. Wir haben immer Prozesse angegeben. Ehrverletzungsprozess und weiss ich was.
Ja, Sie haben es ein paar Mal erlebt.
Ja, ja, dann musst du immer einen Anwalt haben, musst schauen, verlierst Zeit und hast Ausdurchsuchung gar nicht gehabt. Im Fall Hildebrand, oder? Und viel Zeit und Kosten. Und das ist, für das hat man einen Schutz durch die Immunität. Und dann hat man das angefangen auflösen. Man hat gesagt, ja, es ist auch nicht recht, dass wenn einer außerhalb vom Parlament eine Straftat begeht, dass er dann noch immun ist. Dann hat man immer gewusst, also wenn einer schnell gefahren ist auf der Autobahn, hat man nicht gesagt, der ist jetzt immun,
oder? Ja, es ist dann mal noch Zeit oder schreibt, ja.
Dort ist vor allem, und ist natürlich ganz ausgebaut worden mit dem Rassismusgesetz, oder? Und dann hat man so eine Lösung gemacht, mit der Kommission, parteipolitisch zusammengesetzt, und die können schauen, ob man die Immunität aufheben soll. Das heisst, man gibt dem Staatsanwalt die Möglichkeit, du kannst jetzt gegen den vorgehen, der ist nicht immun. Bei jeder Strafklage, die einer macht, sagt der Staatsanwalt, ich muss zuerst das Parlament und fragen, ist der nicht immun? Jetzt zum Beispiel der Herr Glarner, der hat irgendetwas gesagt, was nicht falsch ist, aber wo...
Er ist, glaube ich, noch getwittert, oder?
Irgendwie getwittert. Wo man gesagt hat, das ist rassistisch. Kann sein, oder? Also er sagt, es hat drei aus einem Land ein Messer in den Rücken gestoßen, oder? Und dann sagt man, also...
Jetzt sind Sie vorsichtig, ja?
Alle Bürger aus dem Land stoßen Messer in den Rücken.
Ja, so. Ja.
Generalisiert, oder? Irgend so etwas. Bin aber nicht mehr sicher. Und dann... Den verfolgt man jetzt. Warum? Weil er hat den Glarner nicht gern. Weil das ist einer, der immer sagt, was er denkt, und das hat man nicht gern im Parlament. Dann haben sie bei mir Gesa, bei mir Keller, haben sie sie gesagt, die hebt man nicht auf.
Kosovaren also, schlitzen die, ja, das ist ja, der Fall gewesen, ja, die Schlagzeile vom Blick, oder? Ja.
Also, und dann zwei haben sie zurückgestellt, das ist der Reschi und der Glarner, wo im Parlament Stegen auf sind.
Ja.
Und dann haben die gesagt...
Der Walliser war schon, oder? Der Eschi und der Walliser.
Ja, der Herr... Wie heißt er?
Das sind schon noch viele,
ja.
Der Walliser, ja.
Graber.
Der Graber, ja.
Ja. Dann haben die gesagt, also wir gehen dort Stegen auf. Dann haben die Sicherheitsdienst gesagt, nein, das geht nicht, die ist gesperrt, weil der von der Ukraine hat geredet, da haben die gesagt, wir lassen doch uns nicht den Zugang ins Parlament sperren, da irgendwie durch den Sicherheitsdienst. Sind weitergelaufen, dann hat die Polizei gepackt und dann hat die Polizei abgedrückt, dann sind sie zurückgegangen. Es ist nichts Schlimmes passiert, sie hat also nicht auf die Polizei losgeschlagen und so, sie hat einfach zuerst der Ordnung in die Folge geleistet. Das ist also ein typisches parlamentarisches Vorgehen. Die haben gesagt, das ist eine Sauerei, dass man einen Parlamentarier den Zugang zu einem Ratssaal sperrt. Und dann noch, weil ein Ausländer da kommt, etwas sagen. Aber, da haben sie noch genauer abgeklärt, ganz genau wie das ist. Das wird er zugehen. Das wäre wunderbar, wenn man die jetzt wieder dran nehmen könnte. Ich war ja selber in so einem Verfahren gewesen. Im Fall vom
Hildebrand,
vom Herrn Hildebrand, wo ich der Bundespräsidentin gesagt habe, der ist Präsident der Nationalrat und der spekuliert
mit der Währung. Ja.
Das hat mir ein Bankbeamter gebracht und bewiesen mit einem Beleg. Und das können wir nicht haben, ein Präsident, der das macht. Das geht nicht, das ist lebensgefährlich. Der macht nachher die Währungspolitik nach seinen Währungsanlagen, oder? Und er hat ja dann auch zurücktreten aufgrund von dem. Dann hat man gesagt, also der Blocher hat einen Bankbeamten angestiftet, das Bankgeheimnis zu verletzen. völlig erfindet, der ist von sich rausgekommen. Und ich habe gewusst, das ist eine Verletzung vom Bankgeheimnis und ich habe ihm auch gesagt, ich bringe sie nicht raus. Das ist gemacht, aber ich habe auf der anderen Seite gesehen, das ist passiert. Und jetzt die Beihilfe habe ich zu einem gemacht, der Beihilfe gemacht hat zur Verletzung vom Bankgeheimnis, das ist dann völlig lächerlich. Und dann ist Verfahren gekommen. Immunität. Dann haben sie gesagt, der Blocher hat die Information bekommen von dem Beamten als gewählter Nationalrat. Aber vereidigt wurde, ist er erst einen Tag später. Also kommt er gar keine Immunitätsaufhebung über, weil er gar keine Immunität hat, weil er noch gar noch nicht vereidigt war, oder? Also irgendein gesuchtes Ding. Und jeder hat gewusst, da ist nichts dahinter. Es hat mich monatelang beschäftigt, Untersuchungen.
Viel Geld kostet?
250.000 Franken. Ja. Weil mehrmals Bundesgericht entscheidet und sind es gewesen. Nachher rund haben sie es aufgehoben. Also, es ist lächerlich, was man hat müssen untersuchen, ob ich die Nationalbank destabilisieren und deren Zeug. Dann hat der Bund gesagt, ja, das ist alles ungerecht gewesen, die Verfolgung. Wir zahlen ihm 150.000 Franken. Ein anderer Nation, ich bin ja auf einem möglichen Verhältnis. Ein anderer hätte das gar nicht können.
Ja, und Sie haben sich noch das erste Mal bei Ihnen entschuldigt.
Ja, ja.
Ich glaube, eine Entschuldigung sogar noch.
Ja, das war etwas anderes. Das war wieder etwas.
Ja, ja, das führt viel. Aber
irgendwie. Das war es, was gesagt hat, ich tue sie zusammenspannen mit einer angeklagten Partei gegen den Bundesanwalt. Völlig erfunden.
Ist eine andere Geschichte, ja.
Jawohl, ja. Und dort haben sie sich dann müssen, weil ich gesagt habe, ich gehe vom Bundesgericht jetzt.
Ja.
Also solche Unterschiebungen, die sind verboten. Die Testprüfungskommission war das, aber es hat auch Bundesräte, die dabei sind. Die müssen sagen, also wir formulieren, wir bedauern, dass das passiert ist.
Also, besten Dank, spannende Sendung war es, 28 Minuten, ein bisschen länger als sonst, aber die Welt ist ja in Aufruhr und hat es auch verdient. Das war Stellen Blocher. Wir sehen uns wieder nächste Woche, nächste Zeit und dann ist die 900. Sendung von Tele Blocher. Ich wünsche Ihnen schöne, besinnliche Weihnachtstage.